Sie hören den Kurier.
Es ist schon wieder passiert. Gestern Nacht wurde zum 9. Mal in dem Jahr eine Frau ermordet. Der Täter ist der Ex-Partner. Doch der Fall ist speziell, denn der mutmaßliche Mörder ist der sogenannte Bierwirt, der durch sexualisierte Hassnachrichten und den folgenden Prozess gegen die grüne Politikerin Sigi Maurer zur Bekanntheit gelangt ist. Was hier also eindeutig belegt ist, ist, dass der Täter zuvor im Netz massiv gegen Frauen gehetzt und Gewaltfantasien veröffentlicht hat. Justizministerin Alma Sadic hat erst im Dezember ein Gesetz gegen Hass im Netz vorgelegt, das auch im Jänner verabschiedet worden ist. Aber reicht das aus? Wie sieht es sonst mit Prävention aus? Und hat Corona dazu geführt, dass die Gewalt in den Familien zugenommen hat? Ich spreche dazu heute mit der Leiterin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser, Maria Rösselhummer. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Es ist Donnerstagabend etwa 20 Uhr. Ein 42-jähriger Mann kommt mit einer Waffe in den Gemeindebau in der Wienarski-Straße im 20. Wiener Bezirk und bedroht seine Ex-Frau. Eine Zeugin bekommt das mit und ruft die Polizei. 2 Minuten später der nächste Notruf, dass geschossen worden ist. Und kurz darauf ist es traurige Gewissheit. Eine 35-jährige Mutter zweier Kinder ist tot. Die Polizei nimmt den Mann kurze Zeit später in dem Gemeindebau fest. Es ist der sogenannte Bierwirt. Der ist derart alkoholisiert, dass er das Bewusstsein verliert. Im Krankenhaus werden dann auch noch andere Substanzen in seinem Blut nachgewiesen, sagt die Polizei. Der Bierwirt ist übrigens bereits 7-mal wegen Gewaltdelikten vorbestraft, schreibt der Standard. Es ist der bereits 9. Femizid in diesem Jahr und wir haben April. Erst am Mittwoch vergangener Woche hat ein 65-Jähriger in Neulenkbach im Bezirk St. Pöltenland seine 64-jährige Lebensgefährtin getötet. Schaut man auf die Statistik, haben die Frauenmorde in Österreich in den letzten Jahren zugenommen. Und Österreich liegt beim Anteil der Frauenmorde an den Gesamtmorden im Spitzenfeld in Europa. Allerdings sind Vergleiche schwierig, da die rechtliche Definition von Mord nicht überall gleich ist und andere Länder abweichende Strafrechtsbestimmungen haben. Aber es ist schon relativ eindeutig. Deswegen drängt die Opposition heute auf die sofortige Umsetzung eines Gewaltschutzgipfels mit allen in diesem Bereich tätigen Organisationen. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren und müssen den Schutz von Frauen rasch verbessern, sagt SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hossek in einer Aussendung. Sichtlich betroffen hat sich auch Umweltministerin Leonore Gewessler gezeigt, die eine Pressekonferenz der Regierung zu Beginn genutzt hat, um Stellung zu nehmen.
Und die Auswirkungen dieser Pandemie, die spüren und sehen ganz viele von uns ganz deutlich. Viele Menschen, entschuldigen Sie, darf ich, bevor ich heute zur Tagesordnung übergehe, ich würde gerne 3 Sätze sagen. Wir haben heute in der Nacht, als Frau in diesem Land, wir haben heute in der Nacht einen Frauenmord gehabt in der Brigittenau und ich möchte einfach diese Stille auch nutzen, um mein wirklich tief empfundenes Beileid auszudrücken und mein Mitgefühl. Und das ist die 9. Frau, die in Österreich dieses Jahr ermordet wurde und das, da müssen wir was tun. Entschuldigen Sie.
Wir müssen etwas tun, sagt also Leonore Gewessler. Die Frage ist aber, was? Genau darüber rede ich jetzt mit Maria Rösselhummer, der Leiterin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser. Frau Rösselhummer, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Gerne.
Frau Rösselhummer, zum bereits 9. Mal in diesem Jahr ist eine Frau ermordet worden. Überrascht Sie das?
Eigentlich nicht. die Morde an Frauen waren ja schon vorher, vor der Corona-Krise, sehr hoch in Österreich. Im Grunde genommen haben sie sich sogar verdoppelt. Und jetzt durch diese Corona-Krise müssen wir damit rechnen, dass das vielleicht sogar noch zunehmen oder mehr werden. Aber die Serie an Morden an Frauen reißt leider in Österreich nicht ab. Und das ist wirklich sehr unerträglich und wirklich unfassbar, was sich da abspielt und warum immer Frauen ermordet werden von ihren eigenen Männern, Ex-Männern, Ex-Partner, Ehemänner. Das ist wirklich eine traurige Entwicklung und hier muss wirklich etwas passieren.
Mhm. Passieren derartige Gewalttaten eigentlich immer im familiären Umfeld?
Man kann das wirklich so sagen. Die meisten sind Morde in der Beziehung, also und vor allem die meisten Morde passieren immer dann, wenn sich Frauen dann wirklich endgültig trennen wollen, wenn sie einen Schritt setzen möchten, um aus dieser Gewaltbeziehung herauszukommen. Und das ertragen oft die Täter überhaupt nicht oder die Männer. Und hier kommt es meistens zu ganz schweren Übergriffen bzw. Mordversuchen bis hin zu Morde. Und Tötungen.
Das heißt, das Motiv der mordenden Männer ist immer dieser Besitzverlust, dass man die Frau als den Besitz betrachtet und einfach diese Trennung nicht akzeptieren will.
Genau, das ist so ein tief sitzendes patriarchales Denkmuster und auch Verhalten, dass sie die Kontrolle und den Kontrollverlust und den Machtverlust einfach nicht ertragen können. Und daher kommt sie immer wieder zu diesen massiven Gewaltverbrechen.
Mhm. Erst in der Vorwoche ist da auch der 8. Frauenmord in diesem Jahr passiert. Ist es so, dass diese Morde aus heiterem Himmel kommen oder gibt es eigentlich immer Vorzeichen, dass man das immer schon vorher sehen kann, dass es hier zu Gewalttaten kommen wird?
Morde werden in der Regel geplant. Ja, sie passieren nicht im Affekt, sondern da ist schon sehr viel an Planung oder beziehungsweise in Gedanken und in Vorbereitung dahingehend, dass sie, wenn die Frau sich endgültig trennt, dass der Mann dann wirklich den Boden unter den Füßen letztendlich dann schon verliert und dann auch zu massiven Dingen greift. Aber im Grunde genommen sind oft schon sehr viele Vorzeichen da. Es ist ja so, dass die meisten Morde und Mörder eigentlich ortsbekannt sind, oft schon polizeibekannt sind, ja, auffällig oder sogar auch justizbekannt, so wie der letzte zum Beispiel. Also sind Vorzeichen da oder die Frau hat sich schon vielfach irgendwo hingewandt. Also sie hat schon öfters Hilfe geholt, hat zum Beispiel vielleicht auch schon mehrere Anzeigen erstattet und es ist nichts passiert. Das ist leider sehr traurig, weil die Frauen ja dann sich so im Stich gelassen fühlen und der Täter leider nicht zur Verantwortung gezogen wird. Da haben wir ein Riesenproblem in Österreich.
Mhm. Sie haben gerade den aktuellen Fall angesprochen, wo der mutmaßliche Täter, der sogenannte Bierwirt sein soll, der ja mit sehr frauenfeindlichen Aussagen im Netz aufgefallen ist und wo es dann auch Gerichtsverhandlungen dazu gegeben hat. Welchen Einfluss hat denn der Hass im Netz? Bemerken Sie, dass es in den letzten Jahren auch zugenommen hat?
Auf jeden Fall. Also man spürt so einerseits so eine Verrohung in unserer Gesellschaft, also und diese verbale Gewalt gegenüber Frauen ist sehr, sehr stark spürbar im Internet, bei Hass im Netz. Also fast jede dritte Frau ist von Hass im Netz und von diesem Shitstorm konfrontiert, vor allem auch sehr viele junge Frauen oder Frauen, die sich in irgendeiner Weise engagieren in unserer Gesellschaft, die bekommen es ganz, ganz heftig und vor allem auch sexistische Übergriffe, sexistische Belästigung im Internet, das ist extrem, oder dass Frauen mit Vergewaltigungen gedroht werden, wenn sie irgendwelche Aussagen machen. Also das ist spürbar und das ist auch spürbar, dieser Rechtsruck. Man merkt einfach, dass die Männer sich immer mehr zusammenrotten, auch gegenüber und frauenfeindliche Aussagen tätigen. Und alleine schon, wenn man bedenkt, dass so viele Politiker mittlerweile auch frauenfeindliche Witze oder Aussagen treffen und es gibt keine Konsequenzen dagegen. Also es gibt, sie dürfen einfach alles sagen, ohne dass es irgendwie Konsequenzen gibt und das sind natürlich negative Vorbilder beziehungsweise für manche Männer sogar positive Vorbilder und glauben, es ist sozusagen alles erlaubt und alles ist nur ein Kavaliersdelikt.
Und führt das dann dazu, dass sich die potenziellen Täter gegenseitig auch bestätigen und sich da etwas aufschaukelt, das dann schlussendlich doch zu einer Tat führt, was vielleicht vor dem Netz gar nicht noch so so stark aufgetreten wäre.
Ja, natürlich. Ich meine, wenn Männer nicht konfrontiert werden oder nicht mit Sanktionen konfrontiert werden, dann haben sie das Gefühl, sie sind eh in einem rechtsfreien Raum und sie können sich alles erlauben und die Konsequenzen sind minimal. Sie wissen ganz genau, es wird ihnen wahrscheinlich gar nicht viel passieren, wenn sie Gewalt anwenden, wenn sie Hass im Netz durchführen. Und das spüren die Männer und sie wissen, dass sie vielleicht einem Frauen gar nicht auf Augenhöhe begegnen müssen, dass es gar nicht notwendig ist und sie werden nicht zur Verantwortung gezogen. Das ist natürlich heftig für die Frauen.
Schaut man sich nämlich auch die Statistik an der letzten Jahre, dann sind die Morde an Frauen ja gestiegen. Es gibt natürlich immer in jeder Statistik auch Schwankungen. Es ist auch immer die Frage, was wird wohin gerechnet. Aber merken Sie in Ihrer täglichen Arbeit auch diesen Trend, dass die Gewalt insgesamt gegen Frauen auch körperlich zugenommen hat?
Ja, das spüren wir sehr wohl und es gibt auch mittlerweile einen Bericht von der Grundrechteagentur Fundamental Rights Agency von der EU, die hat ja auch herausgefunden, dass Österreich an der Spitze der EU liegt, was die körperliche Gewalt an Frauen anbelangt. Also wir sind gemeinsam mit Finnland wirklich an der traurigen Spitze, dass Frauen überproportional viel körperliche Gewalt erleben, vor allem auch junge Frauen. Also das ist schon sehr bedenklich. Und wir spüren es natürlich auch in der täglichen Arbeit, dass die körperliche Gewalt zunimmt und auch die psychische Gewalt und die verbale Gewalt nimmt zu. Also alleine schon dieser Hass im Netz ist, ich sage immer, von der verbalen Gewalt zur körperlichen Gewalt ist oft nicht mehr sehr weit. Das ist ein kurzer Weg. Ne? Also es beginnt so und es steigert sich immer mehr. Und wenn Männer keinen Einhalt bekommen, dann wird es leider schlimmer. Und auch seitens der Behörden merken wir immer wieder, dass sie eigentlich auch nicht zur Verantwortung gezogen werden. Oder zu wenig.
Wie ist denn jetzt die Situation bei Ihnen in den Frauenhäusern? Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass immer mehr Frauen mit Gewalt konfrontiert sind. Sehen Sie das auch in der täglichen Arbeit in den Frauenhäusern? Haben Sie da noch genug Ressourcen, um alle Frauen auch zu unterstützen?
Ja, leider haben wir viel zu wenig Ressourcen. Wir bräuchten wirklich die doppelten Kapazitäten, Personalkapazitäten, weil eben Frauen in oft wahnsinnig schwierigen Situationen sind und sie brauchen einfach eine große Unterstützung. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was sie tun oder was sie planen. Insofern, ob sie eine Scheidung einreichen oder ob sie wieder Aufenthaltsstatus in Österreich ist, ob sie da hier eine Absicherung brauchen, ob sie einen Job brauchen und ob sie, wie schaut es mit den Kindern aus? Oder manche Frauen überlegen dann doch im Frauenhaus eine Anzeige zu erstatten. Also die Arbeit ist einfach enorm groß und gestiegen, auch durch Corona, natürlich auch durch die zusätzlichen administrativen Tätigkeiten, die die Mitarbeiterinnen zu tun haben. Es ist wirklich ein Anstieg spürbar, auch wenn jetzt zum Beispiel letztes Jahr die Auslastung in den Frauenhäusern nicht so hoch war wie in den vergangenen Jahren. Aber das heißt nicht, dass die Gewalt nicht gestiegen ist. Es heißt eher, dass die Frauen zum Teil auch länger bleiben im Frauenhaus, weil eben kaum Perspektiven sind. Der Weg heraus aus einer Gewaltbeziehung wird immer komplizierter und schwieriger. Hängt natürlich auch sehr stark mit der finanziellen Situation zusammen. Die Armut ist gestiegen und auch die Arbeitslosigkeit bei den Frauen ist gestiegen durch diese Covid-Situation. Und das macht es natürlich für die Frauen noch viel, viel schwieriger. Und die Mitarbeiterinnen sind sehr gefordert und bräuchten eigentlich wesentlich mehr an finanzieller Unterstützung, damit wir jede Frau wirklich umfassend und in ihrer Situation individuell unterstützen können.
Das heißt, es braucht ja auf jeden Fall mehr Geld auch für die Arbeit in den Frauenhäusern, braucht das auch mehr Geld in der Prävention. Und da denke ich vielleicht auch gar nicht nur so an die Frauen, sondern denke auch vielleicht an die Männer, nämlich dass man hier präventiv arbeitet, dass es nicht heißt, schützt eure Töchter, sondern klärt eure Söhne darüber auf, dass Gewalt gegen Frauen einfach kein Kavaliersdelikt ist, oder?
Ganz richtig, das, was Sie sagen. Also ich setze ja in letzter Zeit sehr stark bei den Männern an, weil im Grunde genommen Gewalt an Frauen ist ein Männerproblem und wir müssen hier beginnen. Und vor allem auch die Männer müssen sich viel mehr engagieren und andere Männer konfrontieren, wenn sie gewalttätig sind, sozusagen so einen sozialen Druck auch ausüben im eigenen Freundeskreis, auf der Arbeitsstelle. Egal, wo sich Männer bewegen, müssen sie hier wirklich auch korrigiert vorgehen. Ich sage immer, Zivilcourage gegen Partnergewalt wäre wirklich an der Tagesordnung und das wäre extrem notwendig. Bewusstseinsarbeit, Sensibilisierungsarbeit, wir brauchen wirklich Aufklärungskampagnen, Bewusstseinskampagnen, damit eine Veränderung in der Gesellschaft stattfinden kann. Dazu braucht es einfach wirklich viel mehr Ressourcen. Das kostet natürlich Geld, aber mit dem Staat muss das wirklich auch etwas wert sein, wenn sie Opferschutz und Gewaltschutz ernst nehmen. Und natürlich braucht es auch Täterarbeit. Wir sind nicht gegen Täterarbeit, sondern es bräuchte wirklich flächendeckend diese Anti-Gewalt-Trainings und wo die Männer auch wirklich zugewiesen werden, wenn sie Gewalt ausüben, damit sie lernen, Verantwortung zu übernehmen. Es ist ja oft eine Frage der Verantwortung über das eigene Verhalten. Viele Täter schieben ja meistens oft die Verantwortung und die ganze Schuld der Partnerin und den Kindern zu oder der Umgebung. Alle anderen sind schuld, aber sie nie. Also sie müssen lernen, ihr Leben in die Hand zu nehmen und vor allem ihr Verhalten und ihre Gefühle sozusagen bearbeiten und ihre Probleme auch angehen, weil oft schlucken sie ihre Probleme und Schwierigkeiten hinunter und reden mit niemandem und das staut sich natürlich aus und es wird immer mehr natürlich.
Da würde ich in dem Zusammenhang gerne auch über die Betretungsverbote sprechen. Ein Betretungsverbot ist, dass nach einem Zwischenfall eben jemand nicht die gemeinsame Wohnung mehr betreten darf. Die ist 2020 gestiegen von 2019 8.748 auf 11.652. Das heißt, da sehen wir schon auch vielleicht eine Sensibilisierung von Seiten der Behörden. Aber hilft das wirklich und müssten Betretungsverbote noch mehr ausgesprochen werden oder vielleicht weniger dafür mehr die Täter mehr integriert werden oder mehr auf die Täter zugegangen werden?
Ja, grundsätzlich ist dieses Gesetz wirklich ein sehr gutes Gesetz, eine gute Maßnahme. Die Täter werden konfrontiert mit ihrem Verhalten und sie müssen Konsequenzen ziehen. Das heißt, die Wohnung verlassen und sie dürfen seit 2020 auch nicht mehr sich annähern, nicht näher als 100 Meter sich dem Täter, dem Opfer nähern, also der Frau oder dem Kind. Das ist einmal eine gute Maßnahme. Aber bei besonders gefährlichen Tätern hilft oder wirkt dieses Gesetz nicht wirklich, ist nicht mehr ausreichend. Also da braucht es eben mehr. Da müssen die täterbezogenen Maßnahmen strenger werden, beziehungsweise die Behörden müssen Gewalttäter auch besser einschätzen lernen. Die Gefährlichkeitseinschätzung fehlt meiner Meinung nach. Also erst wenn man Täter nach einer Wegweisung zum Beispiel wirklich, wenn man herausfindet, wie gefährlich ist der, was hat er vor, was plant er, wie geht's der Frau, wie geht's den Kindern, erst dann kann man herausfinden, ist da Gefahr in Verzug, muss da mehr passieren als wie nur eine Wegweisung, braucht's da noch mehr Konsequenzen und das, da hilft dieses Gesetz nicht ausreichend, würde ich sagen. Dann braucht es noch zusätzliche Maßnahmen. Aber grundsätzlich ist das Gesetz bei den meisten Tätern, beim Großteil der Täter funktioniert das auch. Viele merken auch dann, das ist ein Warnsignal, ein Warnsignal und da müssen sie jetzt wirklich aufpassen. Aber grundsätzlich sind ja die meisten Täter auch Wiederholungstäter. Das heißt, im ersten Moment kann es eine Warnung sein, kann es ein Stopp sein, aber das tiefliegende Problem ist damit natürlich noch nicht gelöst. Es braucht natürlich Beratungen, die Männer müssen auch bereit sein, selber ihr Verhalten zu verändern. Entweder sie machen von sich aus eine Therapie, was viele leider auch nicht machen. Die meisten brauchen ein wirklich effizientes Programm, wo sie integriert werden, damit sie lernen, was ist Gewalt, wo beginnt Gewalt. Ne? Viele wissen auch gar nicht, dass sie gewalttätig sind. Manche sagen, ich habe ja eh nur ein bisschen gedroht und das ist ja nicht so schlimm. Aber es beginnt eben schon bei der ersten Einschüchterung, bei Drohungen und auch bei Angstausübung oder wenn sie jemanden in Angst versetzen oder das Nein der Partnerin einfach nicht akzeptieren zum Beispiel.
Aber wenn ich Sie da richtig verstehe, braucht es da gar keine so gesetzliche Verschärfung vielleicht, sondern wirklich mehr Mittel für die Prävention, mehr Mittel für die Arbeit, sei es jetzt auf der Opferseite oder auf der Täterseite, anstatt jetzt noch schärfere Regeln. Verstehe ich das richtig?
Wir haben gute Gesetze, das Strafausmaß ist auch sehr gut, aber leider wird es nicht umgesetzt. Die Gesetze werden nicht wirklich so umgesetzt, wie sie eigentlich vorhanden wäre. Zum Beispiel haben wir wenig Verurteilungen. Mhm. Ja, was hilft uns ein schärferes Strafausmaß, wenn es keine Verurteilung gibt oder kaum Verurteilungen gibt? Und da müsste man eigentlich auch ansetzen. Oder wir haben sehr viele Anzeigeneinstellungen. Ja, also 60% der Anzeigen von Opfern werden eingestellt. Mhm. Das heißt, es kommt noch gar nicht zu einem Strafverfahren, es kommt noch gar nicht zu einer Verhandlung. Und das ist ja auch sehr alarmierend. Ja?
Auch weil die Opfer dann teilweise, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber auch teilweise, weil dann die Opfer vielleicht auch die Anzeige wieder zurückziehen aus Angst, dass dann die gemeinsame Familie zerstört sein könnte oder solche Sachen?
Also Offizialdelikte kann man nicht zurückziehen. Mhm. Also ne, Körperverletzung, Vergewaltigung, diese Anzeigen alle kann man nicht zurückziehen. Das sind Offizialdelikte. Und das heißt, die Polizei muss hier aktiv werden. Dann kommt die Anzeige zum Staatsanwalt. Der Staatsanwalt entscheidet über den nächsten Verlauf. Und der Staatsanwalt kann jetzt zum Beispiel die Polizei beauftragen, noch weitere Zeugen und Zeuginnen vorzuladen oder mehr Beweise zu ermitteln. Und manchmal, es passiert leider immer wieder, wenn widersprüchliche Aussagen zwischen Opfer und Täter vorkommen oder wenn, dann heißt es immer wieder Aussage gegen Aussage und dann wird eingestellt, anstatt noch mehr zu ermitteln, mehr Zeugen und Zeuginnen einzuvernehmen oder zu schauen, welche Beweise gibt es noch, damit es zu einem Strafverfahren kommt. Und das ist leider das Problem. Und für die Frauen ist das oft eine richtige Demütigung, weil man muss sich einfach vorstellen, eine Frau macht eine Anzeige, was ja wirklich oft sehr mutig und sehr gut recherchiert ist und dann wird das eingestellt und für den Täter ist das ein Freibrief. Ja? Der denkt sich, na, ist eh nichts passiert, es kann ja so weitergehen. Ne? Mhm. Und das ist natürlich sehr bitter und hier müssen wir ansetzen, unter anderem. Ne? Also das ist auch ein Teil der Maßnahmen, die gesetzt werden müssen.
Da ist also noch viel Arbeit, die da vor uns liegt. Frau Röslmann, zum Abschluss vielleicht, wo können sich denn betroffene Frauen hinwenden? Ganz einfach, gibt es Telefonnummern, die Sie hier nochmal sagen könnten und auch Internetadressen?
Genau, also die erste Anlaufstelle in Österreich ist die Frauen-Helpline gegen Gewalt mit der Nummer 0800 3x die 2, 3x die 5, kostenlos rund um die Uhr, anonym und auch in mehreren Sprachen zur Verfügung. Und dann natürlich, wenn es gefährlich ist, sofort die Polizei mit 133. Und wir haben auch eine Online-Beratung eingerichtet. Gerade jetzt in Lockdown-Zeiten ist es sehr, sehr wichtig, dass die Frauen auch über Internet online Hilfe bekommen. Und zwar die Internetadresse heißt www.haltdergewalt.at. Da können sich die Frauen einloggen, jeden Tag, Montag bis Sonntag von 16 bis 22 Uhr und sie bekommen auch hier sofort Beratung und Unterstützung, ebenfalls in mehreren Sprachen.
Frau Rössl-Hummer, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Am Freitagnachmittag hat sich dann auch die Clubchefin der Grünen, Sigi Maurer, zu Wort gemeldet. Sie schreibt auf Twitter: Jede getötete Frau ist eine zu viel, jede verletzte Frau ist eine zu viel. Dass es sich beim Täter offenbar um den Bierwirt handelt, schockiert mich persönlich, ist in der Sache aber unerheblich. Wir kennen die Mechanismen hinter der Gewalt. Frauenverachtung, Unfähigkeit, Konflikte gewaltfrei zu lösen, die Wahrnehmung, Männer wären Frauen übergeordnet. Wir haben die gesellschaftliche und politische Verantwortung, die gefährlichen Männlichkeitsbilder zu brechen. Von Beginn an. Das war's für heute. Mir bleibt noch zu sagen, dass wir auch für das Wochenende noch zwei Deli-Spezial für euch vorbereitet haben. Morgen ist der 1. Mai und mein Kollege Christian Böhmer hat ÖGB-Chef Wolfgang Katzian in unser Stadtstudio geladen, um mit ihm über die Bedeutung des 1. Mai, Fridays for Future und den Wahnsinn im Homeoffice zu sprechen. Und wir haben ein ausführliches Interview mit dem Grünen-Chef Werner Kogler geführt. Der Vizekanzler erklärt im Interview unter anderem, wie eine Steuerreform gleichzeitig ökologisch und sozial sein kann, was er vom Umgang der ÖVP mit der Justiz hält und was der Vergleich mit Deutschlands Grünen so zeigt. Das gesamte Gespräch hört ihr ab Sonntag früh auf kurier.at/podcasts und natürlich auch in allen Podcast-Playern. Um Ton und Schnitt hat sich bei allen Folgen wie auch heute Dominik Kanzian gekümmert. Wenn euch unser Podcast gefällt, könnt ihr ihn natürlich auch auf Apple Podcasts, Fire oder Spotify abonnieren, wie auch unsere anderen Kurier-Podcasts. Von mir noch einen schönen Abend und ein geruhsames Wochenende. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.